Und ich darf Sie wieder alle herzlich einladen zu dieser Sendung, unsere Bibelsendung am Freitagnachmittag, wenn wir gemeinsam jetzt die Bibeltexte vom kommenden Sonntag, den 28. Sonntag im Jahreskreis, gemeinsam betrachten. Ich bin Claudia Silberhorn und für die Sendung eingeladen haben wir Schwester Petra Maria Grünert. Sie ist Franziskanerin aus Maria Stern in Augsburg. Herzlich willkommen, Schwester Petra.
Grüß Gott, liebe Frau Silberhorn. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Ja, wir werden gleich wieder die zwei Lesungstexte und den Evangeliumstext gemeinsam lesen und dann die Auslegungen von Schwester Petra hören. Sie sind auch eingeladen, mit zu sprechen in dieser Sendung, was Sie berührt beim Wort Gottes. Vielleicht haben Sie auch die ein oder andere Erfahrung, Ihre persönliche Lebenserfahrung einzubringen. Gerne, ich gebe Ihnen dann die Telefonnummer später bekannt. Wir hören heute im Evangelium, wie gemeinsam leidende Menschen, eine ganze Personengruppe, sich Jesus nähert in ihrem Leiden und ihn auch anspricht und bittet, was zu dieser damaligen Zeit gar nicht so selbstverständlich war. Wir hören gleich mehr, worum es geht dann. Das Evangelium ist weiter aus dem Lukas-Evangelium, wie auch schon die letzten Sonntage. Jetzt fangen wir aber erstmal mit einem Gebet an. Wir bitten wie immer um die Fülle des Heiligen Geistes, der uns dann jetzt öffnet, dass wir das Wort Gottes hören, wie wir es hören sollen, aufnehmen und damit dieses Wort auch Frucht bringen kann. Schwester Petra, ich bitte um ein gemeinsames Gebet jetzt.
Herr unser Gott, wir bitten dich jetzt um deinen Heiligen Geist, dass er unser Herz berührt und unsere Seele öffnet für die Gnade des Vaters. Diese Gnade komme uns zuvor und begleite uns jetzt in dieser Stunde, damit wir dein lebendiges Wort im Herzen bewahren und immer bereit sind, auch das Gute zu tun. Sprich eben von uns tief in unsere Seele und lass uns erkennen, wohin du uns führen willst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen. Amen. Wie schon gesagt, es ist der 28. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C. Sie können gerne jetzt Ihr Sonntagsschott zur Hand nehmen, wenn Sie eins haben, oder natürlich auch Ihre persönliche Bibel. Die erste Lesung ist entnommen aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 5, die Verse 14 bis 17. In jenen Tagen ging Naaman, der Syrer, zum Jordan hinab und tauchte siebenmal unter, wie ihm der Gottesmann befohlen hatte. Da wurde sein Leib gesund wie der Leib eines Kindes, und er war rein. Nun kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Gottesmann zurück, trat vor ihn hin und sagte: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. So nimm jetzt von deinem Knecht ein Dankgeschenk an. Elisha antwortete: So wahr der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts an. Auch als Naaman ihn dringend bat, es anzunehmen, lehnte er ab. Darauf sagte Naaman: Wenn es also nichts sein kann, dann gebe man deinem Knecht so viel Erde, wie zwei Maultiere tragen können. Denn dein Knecht wird keinem anderen Gott mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen als Jahweh allein.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die erste Lesung aus dem zweiten Buch der Könige führt uns in das Gebiet des nördlichen Israels. Dort, wo Syrien und das damalige Israel im 9. Jahrhundert vor Christi Geburt zusammenkommen. Zu dieser Zeit hören wir eben jetzt aus dem Leben des Propheten Elisha, der als Gottesmann bezeichnet wird, wie er in Begegnung kommt mit dem Syrer Naaman. Wer war dieser Naaman? Wenn wir die Verse vor dem heutigen Kapitel etwas betrachten und auch anschauen, so werden wir hineingenommen in eine Situation, wo ein berühmter und erfolgreicher Feldherr, eben dieser Naaman, er ist der Feldherr des Königs von Aram in Syrien, der viele Schlachten für seinen Herrn gewonnen hat, viele Siege. Dieser Feldherr, dieser starke Mann, er wird eben von einer Krankheit betroffen, die ansteckend ist, die ihn isoliert, die wir Aussatz nennen. Das Ganze geschieht in einem Zeitraum 900 Jahre vor Christi Geburt. Von unserer Zeitrechnung aus müssen wir fast 3000 Jahre zurückgehen. Fast zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte gibt es diese Krankheit, diesen Aussatz, der den Menschen angreift, seine Gliedmaßen, die Haut schädigt, die Nerven schädigt und der Mensch zu Zerfall kommt. Diese Krankheit, sie gibt es bis in unsere Tage hinein. Zwar nicht mehr in unserem deutschen und europäischen Raum, aber in den östlichen Gebieten der Welt, in Indien, in Pakistan, wie wir später auch noch hören werden. Jetzt aber führt uns diese erste Lesung des kommenden Sonntags in dieses Gebiet nördlich von Israel, als dieser Syrer Naaman sich auf den Weg macht, weil er keine andere Aussicht mehr hat, wie er gesund werden kann. In den Versen vor unserer heutigen Lesung hört eben dieser Naaman von einer Frau, die gefangen geworden ist, von den Aramäern, dass es eben in Samaria einen Propheten gibt, der ihm vielleicht helfen könnte. Dieser Prophet, es ist Elisha, der Gottesmann, durch den schon viele Wundertaten im Voraus geschehen sind. Gott hat diesen Elisha als Nachfolger des vorigen großen Propheten Elia berufen, in der Zeit, als das Reich Israels in zwei Hälften geteilt wurde, in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Elia und Elisha, sie halten sich im Nordreich auf und Gott gebraucht sie immer wieder, die Könige ihrer Zeit, denen sie begegnen, hinzuweisen auf den wahren Glauben, auf Jahwe, der einzige Gott des auserwählten Volkes Israel ist. Elia und Elisha haben es nicht leicht mit ihren Königen. Sie werden nicht gehört, sie werden verfolgt, sie werden herausgefordert, auch mit den anderen Priestern anderer Gottheiten zum Beispiel in den Wettkampf zu treten, wie wir die Geschichte vom Propheten Elia auf dem Berg Karmel mit den Hunderten von Baalspriestern in Erinnerung haben. Dieser junge Elisha ist nun der Nachfolger des großen Propheten Elia und er wird als Gottesmann bezeichnet. Als ein Mann, der auf Gottes Stimme hört, zu dem Gott spricht und der ihn herausruft, zu den Königen seiner Zeit, zu den Menschen seiner Zeit zu sprechen und sie immer wieder zu Jahwe, ihrem einzigen Gott, zurückzuführen, zur Umkehr aufzurufen, sie abzuwenden von den Gottheiten der anderen Völker, die ihnen immer wieder begegnen und die sie herausfordern, auf die sie hineinfallen, diese Götzen anbeten und Jahwe vergessen. Dieser Naaman, er macht sich nun auf den Weg aus dem fremden Syrien, wo er seinen eigenen Göttern angehört, sie anbetet, ihnen opfert, wo er aber merkt, diese Götter können ihm nicht helfen. Er macht sich nun auf den Weg nach Israel und sucht diesen Propheten, diesen Gottesmann in Samaria, von dem er gehört hat, dass er ihn heilen könnte. Naaman ging zu seinem Herrn, so heißt es in diesem 5. Kapitel des 2. Königsbuchs, und meldete ihm, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Der König von Aram antwortete, so geh doch hin, ich werde dir ein Schreiben an den König von Israel mitgeben. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 10 Talente Silber, 6000 Schekel Gold und 10 Festkleider mit und überbrachte dem König von Israel das Schreiben. Es hatte folgenden Inhalt. Wenn jetzt dieser Brief zu dir gelangt, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du seinen Aussatz heilst. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und rief, Bin ich denn ein Gott, der töten und zum Leben erwecken kann? Er schickt einen Mann zu mir, damit ich ihn von seinem Aussatz heile. Merkt doch und seht, dass er nur Streit mit mir sucht. Als der Gottesmann Elisha hörte, der König von Israel habe seine Kleider zerrissen, ließ er ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. So kam Naaman mit seinen Pferden und Wagen und hielt vor dem Haus Elishas. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen: Geh und wasch dich 7-mal im Jordan. Dann wird dein Leib wieder gesund und du wirst rein. Doch Naaman wurde zornig. Er ging weg und sagte: Ich dachte, er würde herauskommen, vor mich hintreten, den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen, seine Hand über die kranke Stelle bewegen und so den Aussatz heilen. Sind nicht der Abana und der Parpa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Gewässer Israels? Kann ich nicht dort mich waschen, um rein zu werden? Voll Zorn wandte er sich ab und ging weg. Doch seine Diener traten an ihn heran und redeten ihm zu: Wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun. Wie viel mehr jetzt, da er zu dir nur sagt: Wasch dich und du wirst rein. So ging Naaman also zum Jordan hinab und tauchte 7-mal unter, wie ihm der Gottesmann befohlen hatte. Da wurde sein Leib gesund wie der Leib eines Kindes und er war rein. Durch diese eben vorgetragenen Verse, die unserer heutigen Lesung vorausgehen, möchte ich Sie einfach einbinden in das große Geschehen, was da vorausging. Es ist nicht so einfach, dass Naaman einfach nur so dem Prophetenwort des Elishas gehorcht und eintaucht. Nein, im Vorspiel ist ein großer Widerstand erkennbar. Wir erfahren, dass dieser Naaman seine eigenen Vorstellungen hatte, wie der Prophet Elisha ihn heilen könnte, dass er zu ihm kommt, ihn berührt, die Hand auflegt, den Aussatz heilt. Naaman macht aber die Erfahrung als erstes, dass er den Propheten Elisha überhaupt nicht zu Gesicht bekommt, sondern dieser Gottesmann, er schickt seinen Diener hinaus vor sein Haus, wo Naaman mit seinen Pferden und Wagen, mit den Geschenken wartet und um die Heilung bittet. Der Gottesmann, er bewegt sich nicht selber auf Naaman zu, nein, er schickt seinen Boten, seinen Diener, um ihm zu sagen, was er zu tun hat. Er soll eben einfach hinuntergehen zum Jordan und sich dort waschen und 7-mal eintauchen. Eine ganz einfache Geste, die aber ganz anders ist als die Vorstellungen, die Naaman, der große Heerführer, hatte, von dem Handeln Gottes durch seinen großen Propheten. Es geht eigentlich hier, wenn wir genauer hinschauen, nur um den Gehorsam, um dieses Hinhören, Hinhorchen und dem Gehorchen, was der Gottesmann durch seinen Boten, dem großen Naaman, sagt. Er gibt ihm nur diesen Befehl: Geh hinunter zum Jordan und wasch dich, tauche 7-mal unter. Vielleicht kennen wir auch in unserem eigenen Leben ähnliche Erfahrungen, wo wir unsere eigenen Vorstellungen haben, wenn wir krank sind, zum Doktor gehen, den Arzt aufsuchen, konsultieren, wie er uns helfen könnte, und der Arzt reagiert ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. So war es auch schon vor ca. 3000 Jahren, wo diese ganze Sehnsucht nach Heilung auf diesen Gottesmann Elisha gesetzt wurde, wo der Mensch, der Heerführer Naaman, ein wirklich tüchtiger, starker Mann, seine eigenen Vorstellungen loslassen muss, um nur dem Wort des Propheten zu gehorchen, um heil zu werden. Und er lässt sich darauf ein, nachdem seine eigenen Diener ihm einfach zugesprochen haben, einfach auf das Wort des Gottesmannes zu hören. Dieser Naaman, er erfährt, indem er gehorsam handelt, Indem er sich auf das Wort des Gottesmannes einlässt, erfährt er Heilung und Befreiung von dieser ansteckenden Krankheit des Aussatzes, die seinen Körper, seinen starken Körper zum Zerfall gebracht hätte, den isoliert hätte unter seinen Soldaten von seinem König, wo er viel Ehre bekommen hat. Naaman erfährt Heilung und Befreiung allein durch den gehorsamen Akt, dem Wort des Gottesmannes zu gehorchen. Und aus dieser Erfahrung, dass er gesund wird, dass sein Leib rein wird wie, das, wie der Leib eines Kindes, dass die Haut wieder ganz zart wird, kehrt er voll Freude und Dank zum Gottesmann Elisha zurück, um ihm einfach Dank zu sagen. Er hat ja viele Geschenke mitgebracht, viele Talente, viele Schekel Gold, viele Festkleider, viele Kamele. Aber der Gottesmann Elisha, er lehnt jedes Geschenk ab. Seine einfache Antwort heißt: So wahr der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts an. Und obwohl dieser Naaman ihn bedrängt, etwas anzunehmen, lehnt Elisha ab. Was können wir auch daraus lernen oder erfahren? Es ist nicht Elisha selbst, der heilt, sondern Gott heilt und Gott rettet. Gott hat Elisha, den Gottesmann, nur in Dienst genommen, durch ihn gesprochen, um den anderen einen Weg zu zeigen, wie er gesund wird. Und Elisha ist so bescheiden, dass er eben nichts annehmen will. Er könnte reich werden durch diesen Akt, aber alle Ehre, aller Dank gebührt eben Jahwe, dem einzigen Gott allein. Aus dieser Erfahrung, dass der Gottesmann Elisha eben nichts annehmen will, wird auch Naaman seinen Blick darauf richten, in Zukunft den anderen Göttern nicht mehr zu opfern. Wenn er nach Hause kommt, nach Syrien, wo viele andere Götzentempel stehen, wo auch später berichtet wird, dass er immer wieder in den Tempel Rimmons geht, um Gott anzubeten, er wird keine Opfer diesen Götzen mehr bringen, sondern allein Brand- und Schlachtopfer diesem Jahwe, diesem Gott Israels, der ihn geheilt hat. Allein durch sein Wort und allein durch seinen gehorsamen Akt, dem Wort Gottes zu vertrauen, ihm zu gehorchen und ihm zu folgen. In dieser ersten Lesung ist eben von einem Syrer die Rede. Wir könnten diese Begebenheit vor 3000 Jahren auch in das heutige Syrien hinein verlegen. Oft ist in diesen Tagen von Syrien die Rede, von Soldaten, von IS-Kämpfern, die andere Menschen töten und umbringen, in die Luft sprengen. Kann es nicht sein, dass auch solche fremden IS-Kämpfer von einer Krankheit plötzlich befallen werden? Können wir nicht beten darum, dass diese Menschen zur Umkehr kommen und sich diesem Gott Jahwe zuwenden, dem Gott Jesu Christi, der Heil und Befreiung schenken kann, der sie aus dem Hass des Todes, aus dem Hass des Teufels befreien kann? Vielleicht ist es auch eine Einladung an uns, die wir in unserem Land sind und fern von diesem Syrien, fern von der Bedrohung des Aussatzes, vielleicht für die Männer in Syrien, für die Soldaten zu beten, dass ihre Seele heil wird und befreit wird vom Aussatz des Hasses, vom Aussatz des Bösen, von der Geisel Satans. Vielleicht ist es die Aufforderung Jesu heute an uns, wenn er uns erinnert an diese Geschichte mit dem Heerführer Naaman aus Syrien, dass wir auch in unseren Möglichkeiten fürbittend eintreten, dem Wort Gottes gehorchen, ihn vielleicht auch durch uns sprechen lassen, den Geist in unserem Gebet durch uns wirken lassen und so eintreten auch für die Rettung und Heilung der Soldaten in Syrien heute. Ich lade Sie ein bei der kommenden Musik, vielleicht schon gleich jetzt ein Stoßgebet zum Himmel zu schicken in Ihrem Herzen für die Menschen, die in Syrien, in Aleppo bedrängt und gefesselt sind vom Aussatz des Krieges, dass wir einfach so mit unserem Herrn und Gott verbunden sind und ihn auch bitten, um Männer und Frauen, die er in seinen Dienst ruft, sein Wort den Menschen als heil und befreiendes Wort zu verkünden.
Höre Israel, die Bibelsendung am Freitagnachmittag. Ich bin Claudia Silberhorn und wir sind in der Auslegung der biblischen Texte der Heiligen Messe vom Sonntag, der kommende Sonntag, der 28. Sonntag im Jahreskreis, auslegen. Das tut für uns die Texte Schwester Petra Maria Grünert, sie ist Franziskanerin von Maria Stern in Augsburg, hat uns bereits die erste Lesung aus dem zweiten Buch der Könige ausgelegt. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung vom kommenden Sonntag und diese dürfen Sie jetzt aufschlagen im zweiten Timotheusbrief, der zweite Brief des Apostels Paulus an Timotheus, Kapitel 2. Ab dem Vers 8 bis 13. Denk daran, dass Jesus Christus, der Nachkomme Davids, von den Toten auferstanden ist. So lautet mein Evangelium, für das ich zu leiden habe und sogar wie ein Verbrecher gefesselt bin. Aber das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Das alles erdulde ich um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil in Christus Jesus und die ewige Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist glaubwürdig. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder in Christus, wir haben gerade den heiligen Paulus in seinen Worten zu uns sprechen hören, die er eigentlich in seinem zweiten Brief an Timotheus richtet, gegen Ende seines Lebens, als er wieder in Gefangenschaft ist und für das Evangelium gefesselt wie ein Verbrecher ist. Am Anfang seines Weges steht Paulus auch in dem Land, von dem wir eben gehört haben, von dem Syrer Naaman, der aus Damaskus zum Propheten Elisha gereist ist, um Heilung von seinem Aussatz zu erfahren. Am Anfang seines Weges, als Paulus die ersten Jünger und Jüngerinnen Jesu verfolgt, die Männer und Frauen, die an Jesus Christus glauben, verfolgte sie bis nach Syrien, bis nach Damaskus, so wissen wir es aus der Apostelgeschichte. Paulus verfolgt die Anhänger Jesu in Syrien und will sie in die Gefängnisse ja bis zum Tod führen. Aber dort in Syrien vor Damaskus offenbart sich eben Jesus Christus in seinem wunderbaren Licht mit seiner persönlichen Stimme dem Paulus und er ruft ihn, ihm persönlich zu folgen, ihm Christus, dem Gekreuzigten. Paulus beginnt dann von Syrien aus sich erst zurückzuziehen in die Einsamkeit und Stille in der Wüste von Arabien und dort erfährt er von Jesus die Offenbarung seines Evangeliums. In der Einsamkeit, in der Stille seines Herzens wird Christus ihm seine Geheimnisse offenbaren, über 2-3 Jahre lang, bevor Paulus dann sich aufmacht nach Jerusalem, um dann von dort aus gesandt von den Aposteln zu den Heiden zu gehen, um von Jesus die frohe Botschaft vom Auferstehung der Toten zu verkünden. Paulus, der am Beginn die Anhänger Jesu verfolgt, er wird in dieser Zeit selber zum Verfolgten. Er wird immer wieder in verschiedenen Ländern und Orten, in Städten gefangen genommen. Paulus wird geschlagen, Paulus wird gegeißelt. Paulus muss im Gefängnis zwischen den Blöcken gefesselt immer wieder liegen, zwischen den anderen Gefangenen, weil er das Wort Gottes von Jesus Christus, dem auferstandenen Gottessohn, freimütig überall verkündet. Weil er persönlich so erfüllt und betroffen ist, von dieser persönlichen Erfahrung, von der Offenbarung der Liebe Jesu, dass er nicht anders kann, als zu allen Menschen zu gehen, vor allem zu den Heiden, zu den Nichtjuden, um seine Erfahrung von der Liebe Gottes, von Jesus, dem auferstandenen Gottessohn, die den Menschen zu verkünden. Und heute in diesen ersten zwei Versen, die wir aus dem 2. Timotheusbrief hören, da erinnert Paulus den Timotheus, aber auch uns heute daran, immer wieder daran zu denken, dass Jesus Christus, der Nachkomme Davids, eben von den Toten auferstanden ist. So lautet das Evangelium von uns Christen die frohe Botschaft, für das Paulus zu leiden hat, für das aber auch heute viele Menschen auf der ganzen Welt zu leiden haben, wo der christliche Glaube unterdrückt wird. Jetzt wieder aktuell in den Ländern Syriens, wo der islamische Staat herrscht, oder auch im Irak, wo ein Ursprung unseres Glaubens auch seine Wurzel hat, oder in China, in afrikanischen Ländern, in Saudi-Arabien. Dort leiden Christen unter der Verfolgung, weil sie auf das Wort Gottes hören, weil sie das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus lesen und versuchen auch zu leben. Es ist eine Erfahrung durch die Jahrtausende, dass Männer und Frauen, die Gott in den Dienst nimmt, die auf Gottes Wort hören, es auch anderen verkünden, dass diese Menschen verfolgt werden und leiden bis in unsere Tage. Und dieser Paulus schreibt im folgenden Kapitel so schön diesen Vers: So werden alle, die in der Gemeinschaft mit Christus Jesus ein frommes Leben führen wollen, verfolgt werden. Paulus weist also an weiterer Stelle in diesem 2. Timotheusbrief hin, dass alle, die mit Jesus Christus ein frommes Leben führen wollen, sie werden zu allen Zeiten verfolgt werden, bis in unsere Tage hinein. Für Paulus, er sagt aber, er ist zwar gefesselt im Gefängnis und er leidet, aber das Wort Gottes, das Evangelium ist nicht gefesselt. Das Wort Gottes zieht durch die ganze Welt. Es ist frei, es ist Gottes Geist, es ist lebendig. Man kann Gottes Wort nicht fesseln. Es wird sich verbreiten durch den Heiligen Geist, durch das Wirken in den Herzen der Männer und Frauen, die von Gott berührt worden sind. Und Paulus ist bereit, aber auch diese Menschen heute in den verschiedenen Ländern, unsere Schwestern und Brüder in Syrien, für dieses Wort Gottes zu leiden, damit die Auserwählten, damit jeder Mensch das Heil in Jesus Christus erlangen kann. Dieses Leid auf sich zu nehmen, dieses Kreuz, um für Christi willen zu leiden, damit andere Christus entdecken, damit andere Christus finden, ihn, den Herrn des Lebens, der den Tod besiegt hat, dazu sind viele Unzählige bereit zu leiden, damit andere dieses Heil erfahren können. Paulus hat es vorgelebt und ermahnt eben in dem heutigen Brief mit den Worten an Timotheus auch uns, bereit zu sein, sich erfüllen zu lassen von diesem lebendigen Wort Gottes, das nicht gefesselt werden kann, um Leid auszuhalten, damit andere gerettet werden und die Herrlichkeit Jesu Christi erkennen können, dass dieses Wort wirklich glaubwürdig ist. Denn durch unsere Taufe, die wir empfangen haben, und die Firmung, sind wir ja eine neue Schöpfung geworden. Durch den Empfang unserer Taufe sind wir, wie es heißt in diesem Brief, mit Christus gestorben. Und darum werden wir auch jetzt nach unserer Taufe mit Christus leben. Wenn wir standhaft bleiben in der Treue zu Christus, wird auch er in uns standhaft bleiben und wir können mit ihm herrschen in unseren Tagen. Das heißt, wir können ihn als den Herrn bezeugen, als den Gott der Freiheit, der Liebe und Barmherzigkeit. Wenn wir aber in Versuchung kommen, so weist auch Paulus hin, wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wir kennen eine andere Stelle aus den Evangelien, wo Jesus sagt, eben, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen. Und wer mich verleugnet, den werde auch ich mit dem Vater vor dem Vater verleugnen. Ein hartes Wort, das uns vielleicht auch aufstoßen kann. Aber das Trostwort kommt im Anschluss: Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Jesus und mit ihm der Vater, er wird nie von unserer Seite weichen, weil wir seine geliebten Töchter oder geliebten Söhne sind. auch wenn wir uns von ihm abwenden, er wird immer für uns da sein, an unserer Seite in Treue stehen und so lange warten, bis wir wieder umkehren aus unserer Untreue und uns ihm zuwenden. Paulus spricht uns dieses Wort heute ins Herz. Das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Das möchte ich Ihnen gerne mitgeben, auch wenn wir manchmal auch in unseren Familien, im Freundeskreis, in den Vereinen, wo wir sind und Gemeinschaften, den Eindruck haben, ich bin gefesselt, ich kann nichts sagen, ich fühle mich irgendwie unterdrückt, als meinen Glauben zu leben oder zu verkünden, bitten wir den Herrn immer wieder um die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir den Mut haben, sein Wort auszusprechen, denn das kann uns freisetzen, andere Herzen berühren. Das Wort Gottes kann man nicht fesseln und er braucht immer wieder auch Menschen, die den Mut haben, für dieses Wort zu leiden. Ich lade Sie ein, in der kommenden Musik vielleicht einmal in Ihren Alltag zu schauen, in den heutigen Tag, wo ich das Wort Gottes immer wieder höre, wo ich die Erfahrung mache, dass es mich freisetzt, dass es mir Kraft gibt und vielleicht auch die Situationen vor das Kreuz Jesu zu bringen, wo ich den Eindruck habe, ich lasse mich von anderen fesseln, von den Meinungen, von den Äußerungen anderer und mich unterdrücken, wo Gottes Wort keinen Platz hat in den Begegnungen. Bitten wir Jesu um seinen Geist, dass er uns wirklich ermutigt und freisetzt, das Wort Gottes zu leben im Alltag und an der einen oder anderen Stelle wirklich auch den Menschen zu verkünden.
Wir kommen jetzt in unserer Bibelsendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, zum Sonntagsevangelium. Und dieses Evangelium ist entnommen aus Lukas, Kapitel 17, ab dem Vers 11, 11 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus: Es sind doch alle 10 rein geworden. Wo sind die übrigen 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Radio Horeb-Familie, wenn wir diese 3 liturgischen Texte vom kommenden Sonntag wirklich mit dem Herzen betrachten und uns die Örtlichkeiten vorstellen, dann führen sie uns wirklich immer in dieses Grenzgebiet zwischen Israel und Syrien. Selbst Jesus ist jetzt in dieser Gegend unterwegs, wenn es heißt, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist aufgebrochen aus Galiläa, um wirklich seine letzte Wallfahrt zu Jerusalem zu machen, wo er weiß, er wird in wenigen Wochen dort gekreuzigt und sterben werden. Er zieht aus seiner Heimatgegend Galiläa eben weg, in dieses Grenzgebiet von Samarien. Zur Zeit Jesu war Samarien das Gebiet der Samariter, die die Juden abgelehnt haben. Diese 2 Völker haben sich nicht verstanden. Die Samariter haben ihren Gott auf dem Gerizim angebetet und sind nicht nach Jerusalem gewallfahrtet. Also diese zwei Volksgruppen, die Juden und die Samariter, standen sich eigentlich etwas ablehnend oder feindlich gegenüber. Jesus zieht aber anscheinend nicht um Samaria herum, sondern er geht durch dieses Grenzgebiet und wahrscheinlich auch durch dieses Gebiet von Samarien, um immer wieder auch Häuser zu finden, wo er auf dem Weg übernachten kann mit seinen Jüngern auf seinem letzten Weg nach Jerusalem. Und auf dieser Wegstrecke, auf dieser Etappe, bewegt sich Jesus nun mit seinen Jüngern, mit seiner großen Gruppe wahrscheinlich, auf ein Dorf zu, in das er hineingehen will, um wahrscheinlich dort in einer Herberge zu übernachten. Doch bevor er dieses Dorf erreicht, kommen schon, wie es das Evangelium schreibt und sagt, kommen ihm 10 aussätzige Menschen entgegen. Aber sie bleiben in der Ferne stehen. Die Frage ist, welcher Abstand bezeichnet dieses Wort Ferne, sodass sie nur von Weitem sehen können, dass da eine Pilgergruppe kommt? Oder sind sie doch so nahe, dass sie in dieser Pilgergruppe auch Jesus erkennen? Jedenfalls, sie bleiben in der Ferne von Jesus stehen, aber sie rufen laut seinen Namen. Sie rufen Jesus. Jesus, der Name heißt Gott rettet. Und im zweiten Atemzug nach diesem Namen Jesus rufen sie Meister. Also sie erkennen Jesus an als einen Meister, der Jünger um sich hat, der eine Gruppe um sich hat, der etwas zu sagen hat. Vielleicht hat es sich bis ihnen in Samaria herumgesprochen, dass dieser Jesus Wundertaten vollbringen kann. Sie rufen von der Ferne Jesus beim Namen. Und sie erkennen an, dass er ein Meister ist. Und sie bitten ihn, hab Erbarmen mit uns. Hab Mitleid mit uns. Hab ein Herz für uns. Hilf uns aus unserem Elend. Dieser Ausruf, hab Erbarmen mit uns, könnten wir auch in unserer Liturgie immer wieder hören. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Hab Mitleid mit uns. Hab ein Herz für uns. Erbarmen, Mitleid, Barmherzigkeit, das sind die Worte, die im Lukas-Evangelium immer wieder auch vorkommen und die dieses Jahr der Barmherzigkeit von Papst Franziskus immer wieder auch durchklingen lässt. Gott hat Erbarmen mit den Menschen, die in Not sind. Diese Aussätzigen haben die Ahnung und die Sehnsucht, Jesus kann ihnen helfen. Er kann ihnen Erbarmen schenken, ein Herz, er kann ihnen Heil schenken. Und dann beschreibt Lukas diese Begebenheit weiter, dass er sagt, Jesus sieht sie, diese 10 Aussätzigen, er nimmt sie wahr, er hört sie und er antwortet ihnen. Auf ihre Bitte, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns, gibt er ihnen die schlichte Antwort, geht, zeigt euch den Priestern. Erstaunlicherweise berührt Jesus die Aussätzigen nicht. Er spricht auch kein Heilungswort, sondern er fordert sie nur auf, geht und zeigt euch den Priestern. Die Menschen, die von Aussatz zur Zeit Jesu betroffen waren, sie wurden auch aus der Gottesdienstgemeinde, aus der Dorfgemeinde ausgegrenzt und ausgestoßen. Sie durften nicht mehr im Dorf leben, sie durften nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen, sie konnten nicht mehr das Wort Gottes in der Synagoge hören, sie waren ausgegrenzt, weil sie durch die Krankheit des Aussatzes von den Priestern für kultisch unrein erklärt worden sind. Hin und wieder gab es eben Menschen, die wieder geheilt worden sind und die Priester waren diejenigen, die das bestätigen mussten. Das ist im Gesetz des Mose, in den ersten Büchern der Heiligen Schrift im Alten Testament verankert unter den vielen Gesetzestexten, dass eben die Menschen zu den Priestern gehen mussten, damit diese bestätigen, ja, sie sind rein, sie sind wieder gesund, sie dürfen am Gottesdienst der Heilsgemeinde teilnehmen. Jesus kennt diese Vorschriften. Er berührt sie nicht, er spricht kein Heilungswort, Er fordert sie nur auf, geht und zeigt euch den Priestern. Und was tun diese 10 Aussätzigen? Sie fragen nicht zurück. Ja, sie folgen diesem Befehl Jesu quasi. Sie hören ihn, sie gehorchen ihm und machen sich auf den Weg zu den Priestern. Und unterwegs, so heißt es, wurden sie rein. Indem sie dem Wort Jesu, dem Wort Gottes, gehorchen, geschieht ihnen Heilung und Befreiung. Und indem sie sich auf den Weg machen zu den Priestern, zu den Autoritäten, die das bezeugen können, auf diesem Weg sein, unterwegs sein, mit dem Wort Gottes im Herzen, ihm zu gehorchen, werden sie rein. Aber nur einer von den 10, der unterwegs erkennt, dass er geheilt worden ist, hält inne und kehrt um zu Jesus. Lukas schreibt, einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Dieser eine, der umgekehrt ist, er ist in den Lobpreis Gottes ausgebrochen. Er ist singend zurück zu Jesus gelaufen, hat ihn gesucht, hat Gott gelobt und gedankt für das Heil, für das Erbarmen, das er an seinem Leib und seiner Seele erfahren hat. Und als er Jesus trifft, heißt es, er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser geheilte Aussätzige, er macht sich auf den Weg zu Jesus. Er preist Gott den Vater, er lobt ihn, er dankt ihm, er wirft sich Jesus zu Füßen in die Haltung der Anbetung. Er erkennt im Herzen seiner Seele, Jesus ist Gottes Sohn. Er hat göttliche Macht und er dankt diesem Jesus für sein heilendes Wort. Und Jesus macht die Feststellung, dieser Mann war aus Samarien. Es war ein Fremder, der den Juden fremd gegenüberstand. Und Jesus fragt sich nun, wo sind denn die anderen 9 geblieben, die anscheinend Juden waren? Sie haben ganz gesetzesgetreu seinem Wort gehorcht, sind zu den Priestern gegangen, um sich für rein erklären zu lassen. Sie haben es aber nicht für notwendig gehalten, Gott Dank zu sagen, umzukehren zu Jesus, sich bei ihm zu bedanken. Nein, sie sind ganz wie die Pharisäer oder die gesetzestreuen Juden einfach den Vorschriften des Gesetzes gefolgt und haben nicht daran geglaubt, dass Jesus durch sein Wort, durch die Begegnung mit ihm, sie heil geworden sind. Zu diesem Fremden, zu diesem Samariter, den er geheilt hat, sagt Jesus, der zu seinen Füßen liegt und ihm dankt, komm, steh auf und geh. Geh vielleicht und verkünde, was du erlebt hast, denn dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube, dein Vertrauen in mein Wort, es hat dich heil gemacht. Eine Geschichte, eine Erfahrung des Wortes Gottes aus dem Leben Jesu vor gut 2000 Jahren. In der Vorbereitung ist mir da natürlich auch der heilige Franz von Assisi gekommen. Im heutigen Evangelium hören wir nur von diesem befreienden Wort, dass Jesus diese Aussätzigen wegschickt und sie auf diesem Weg des Gehorsams heil werden. Franziskus, auf der Suche nach dem Willen Gottes, er durchzieht die Wälder seiner Heimatstadt Assisi und begegnet dort einem Aussätzigen, vor dem es ihm geekelt und gegraut hat. Aber Franziskus wird innerlich berührt von diesem Elend. Er hat Erbarmen und Mitleid mit diesem Aussätzigen, weil der Geist Gottes ihn in der Tiefe seines Herzens berührt und seinem hohen Ross heruntersteigen lässt. Und dieser heilige Franz von Assisi, er geht auf den Aussätzigen zu, küsst ihn sogar, nimmt ihn in den Arm. Er schenkt ihm seine Berührung, er schenkt ihm eine Umarmung, ja sogar den Kuss. Er überwindet die Angst, die Gefahr, angesteckt zu werden. Sowohl in der ersten Lesung beim Syrer Naaman und dem Propheten Elisha ist nur vom heilenden Wort die Rede. Es kommt zu keiner Berührung. Auch in der Begegnung Jesu mit den Aussätzigen kommt es zu keiner Berührung. Nur durch das Gotteswort werden die Aussätzigen heil. Aber hier in der Umarmung des Aussätzigen und im Kuss des Aussätzigen wird sowohl der Aussätzige von seiner Isolation geheilt und befreit durch Franziskus, aber auch die seelischen Wunden die Franziskus in sich trägt, beginnen zu heilen, wo er wirklich die Liebe Gottes erfährt und das Mitleid, das Erbarmen Gottes, und dieses auch beginnt weiterzuschenken. Franziskus lebte vor gut 800 Jahren. Schauen wir in unsere Tage. Vor 4 Wochen wurde Mutter Teresa heilig gesprochen. Diese Ordensfrau in Indien, sie hat mit gut 40 Jahren ihr Schulleiteramt niedergelegt, die Schule verlassen, wo sie lange Ordensfrau war, um zu den Ärmsten der Armen in Indien zu gehen. Sie hat die Leprakranken auf den Straßen Kalkuttas entdeckt und hat sich ihrer angenommen. Auch Mutter Teresa hat nicht die Berührung gescheut. Sie hat sie berührt, gewaschen, gepflegt und hat dann andere Männer und Frauen dazu begeistert, mit ihr zusammen Heime für die Leprakranken zu bauen, wo diese Leprakranken leben können, wo sie gepflegt werden, wo sie aber auch gebraucht werden. Vielleicht ist Ihnen das in der Berichterstattung der Heiligsprechung vor 4 Wochen auch in Erinnerung gekommen, dass diese Leprakranken, auch wenn sie zum Teil verstümmelte Hände hatten, wirklich auch von Mutter Teresa zum Beispiel Webstühle bekamen, um für die vielen Mutter Teresa-Schwestern die Saris zu weben. Auch diese todkranken Menschen in ihrer Behinderung konnten mit der Liebe und mit dem Erbarmen von Mutter Teresa, wo sie ihnen die Liebe Gottes vermitteln will, auch etwas Wertvolles tun, indem sie zwar durch ihren Aussatz in anderen Gemeinschaften der Leberheime lebten, aber etwas auch für die Schwestern tun konnten, indem sie diese Saris immer wieder weben und für die Schwestern auch etwas tun. Aussatz isoliert. Aber mit Gottes Kraft und Hilfe können wir auch diese Isolierung durchbrechen, durch ein liebevolles Wort oder durch eine Umarmung. Was sind aber nun in unserem Land? Wir leben nicht in Indien, wir leben nicht in Syrien, die Aussätzigen unserer Tage. Vielleicht sind es die Männer und Frauen, die in den Flüchtlingsheimen leben, an den Randgebieten unserer Dörfer und Städte, die wie Aussätzige isoliert sind. Sie warten auf Menschen, die ihnen helfen, denn allein können sie nichts tun. Sie werden aber auch bedroht von Menschen, die sie nicht haben wollen. Das ist die Frage an uns heute, an diesem Wochenende, mit diesen Texten: Wo kann ich dem Aussatz in meiner Umgebung, in meinem Dorf, in meiner Stadt, wie kann ich dem Aussatz begegnen? Und vielleicht wird durch diese Begegnung mit Flüchtlingen oder kranken Menschen auch mein innerer Aussatz, der in meiner Seele Wunden schlägt, dadurch geheilt, wie beim heiligen Franz von Assisi oder Mutter Teresa. Jesus möchte Gottes Heilshandeln uns erfahrbar werden lassen. Durch sein Wort, aber auch durch die Liebestat von Menschen aller Zeiten. Durch Männer und Frauen, die sich von Gottes Barmherzigkeit erfüllen lassen und diese weiterschenken. An diesem Wochenende feiert Papst Franziskus in Rom das Jubiläum der Barmherzigkeit im Blick auf Maria, die Mutter Gottes der Barmherzigkeit. In unseren Gebeten können wir uns ihr immer wieder zuwenden, um sie um ihre Fürbitte zu bitten, für Menschen in Not, für Menschen in Krankheit, für Menschen in Isolierung, aber auch für unsere eigene Sündhaftigkeit, um Umkehr und Befreiung. Ich lade Sie ein, vielleicht beim kommenden Lied noch einmal diese 10 Aussätzigen nachklingen zu lassen. Vielleicht auf die eigenen Wunden in der Seele zu schauen oder auch auf Menschen hinzuschauen, die Sie kennen, die leiden und vielleicht isoliert sind.
Die Sendung Höre Israel. Wir sind schon am Ende angelangt dieser Sendung, die Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Wir haben wieder viel gehört, das Wort Gottes gemeinsam betrachtet. Und ja, ich denke, was wir auch so mitnehmen können, ist doch auch der Aspekt der Dankbarkeit. Sind wir dankbar für das, was Gott uns schenkt? Wir sind vielleicht groß im Bitten, aber ja, nicht so groß im Dankesagen. Und mir fällt da auch immer wieder die Katechese von Papst Franziskus ein, Er wird nicht müde, uns immer wieder auch zu sagen, diese drei Schlüsselworte, bitte, Entschuldigung und Danke. Und vielleicht, Schwester Petra, können wir jetzt in einem gemeinsamen Abschlussgebet einfach auch noch diesen Dank, den ja die Mutter Gottes Maria auch weitergibt in ihrem Magnificat, meine Seele preist die Größe des Herrn. Das werden wir jetzt auch gleich in der gemeinsamen Vesper um 5:30 beten. Vielleicht können wir das in unserem Abschlussgebet noch in die Betrachtung nehmen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir wie dieser geheilte Aussätzige aus Samarien. Wir werfen uns dir innerlich auch immer wieder zu Füßen, um dich anzubeten, dir zu danken für alles, was du uns täglich neu schenkst. Für dein lebendiges Wort, das du in unser Herz sprichst, für dein Erbarmen, dein Mitleid, deine Barmherzigkeit, die wir immer wieder erfahren dürfen. Dein Name, Jesus, heißt, du rettest, Gott rettet. Diesen Dank bringen wir dir am Abend dieses Tages und am Ende dieser Arbeitswoche und bitten dich auf die Fürsprache deiner heiligen Mutter Maria. Lass uns nicht vergessen, jeden Tag neu dankbar zu sein, dich mit lauter Stimme zu loben und zu preisen, einzustimmen in das Lob Gottes mit Maria und den vielen Heiligen, dem heiligen Franziskus, der heiligen Mutter Teresa, all dieser Heiligen der Barmherzigkeit, die sich den Aussätzigen unserer Tage auch immer wieder zuwenden. Dazu segne uns mit deiner Liebe, deiner Güte und deiner Barmherzigkeit, du dieser dreifaltig erfahrbare Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Schwester Petra, für die Sendung heute, die gemeinsame Vorbereitung. Und Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich an dieser Stelle einen gesegneten Sonntag. Gehen Sie mit diesen Texten schon einmal weiter auf den Sonntag zu und lassen Sie sich beschenken durch diese Texte. Alles Gute Ihnen. Wünscht Ihnen Ihre Claudia Silberhorn.